Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 5. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Diese sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem König, unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
Liebe Schwestern und Brüder, ein Text aus dem Buch mit 7 Siegeln. Ich weiß von Christen, die sagen, ich kann die Offenbarung nicht lesen. Zu viel Gräuel. Zu viel Gerichte, zu viel Katastrophen, zu viel Blutvergießen, zu viel Kriege. Es gibt wiederum Christen, die lesen es nur sehr selten, manche nur ab Kapitel 6, bis Kapitel 6. Also viele Christen haben ihre Schwierigkeiten hier. Wie kommt es, dass in den ersten Jahrhunderten der jungen Christenheit dieses Buch als das Trostbuch genannt wurde? Vor einigen Wochen hielt ein Lehrer und Leiter vom biblisch-theologischen Seminar aus Wiedenest, Ulrich Neuenhausen, Vorträge über die Offenbarung. Und diese Vorträge hatten alle die große Überschrift, das Buch, das glücklich macht. Wie seltsam. Das Buch, das glücklich macht. Er hat auch einen Kommentar geschrieben über die Offenbarung. Auch das ist betitelt, das Buch, das glücklich macht. Die Offenbarung will uns helfen, damals den Christen und uns heute auch, sich in dieser Welt zurechtzufinden und um die wahren Machtverhältnisse zu wissen. Denn wir leben immer als Christen in Machtbereichen. Damals im Machtbereich des großen römischen Staates und wir heute Deutschland, Europa und so weiter. Aber auch Johannes wird das nicht leicht haben, das zu sehen, das zu hören, was er jetzt offenbart bekommt. Am ersten Tage, an einem Sonntag, er war im Geiste auf der Insel Patmos verbannt. Und da bekam er das durch den Geist empfangen, was er nun dann auch niedergeschrieben hat. Aber Jesus hat ihn gleich zu Beginn schon im ersten Kapitel getröstet. Er fiel bei der Erscheinung wie tot zu Boden und Jesus legte seine rechte Hand auf mich und sprach wörtlich: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Johannes hat die Offenbarung etwa in den Jahren 90, 92 nach Christus geschrieben. Er war der älteste Apostel, der am längsten lebte. Das Christentum war etwa 60 Jahre alt. Es gab viele, viele Christen in der Welt, schon mehr als Juden. Man sprach von etwa 1 Million, von vielen Tausenden von Christen in Rom. Und die Welthauptstadt des damaligen Römischen Reiches hatte über 1 Million Einwohner gehabt. Die Christen galten zunehmend nun als eine eigenständige Bewegung. Bisher wurden sie von der Bevölkerung wahrgenommen als eine jüdische Sekte. Hat ja immer mit dem Alten Testament zu tun. Und die Apostel gingen immer in die Synagoge, haben dort evangelisiert, solange sie konnten. Also man sah immer die Verbindung. Und das Judentum hatte ein Privileg als einzige Religion im Römischen Reich. Und zwar galten sie als eine erlaubte Religion. Die Juden mussten sich nicht den kaiserlichen Religionen oder welche es immer gab in den einzelnen Ländern, unterwerfen. Sie hatten also Religionsfreiheit als einzige Religion. Aber nun wurden sie die Christen als eigenständige Religion wahrgenommen und hatten nicht mehr diesen Schutz, den sie vorher durch die Juden hatten. In den Jahren 81 bis 96 regierte in Rom der Kaiser Domitian. Man muss das alles verstehen oder alles wissen, um die folgenden Texte zu verstehen. Und der Domitian war in den ersten Jahren ein ganz passabler Kaiser. Er hat gut regiert, man war weltweit mit ihm zufrieden, es lief alles gut. Aber ab dem Jahr 86, mit einmal war er wie ausgewechselt. Und warum, konnte kein Mensch damals erklären. Mit einmal gab er sich als Gott aus. Er beanspruchte göttliche Verehrung. Es hatte schon manche Kaiser gegeben im Kaiserreich in Rom und auch weltweit in manchen Kulturen, dass Könige beanspruchten, göttlichen Ursprungs zu sein. Das haben wir bis Ende des Zweiten Weltkrieges auch in Japan gehabt. Der Kaiser Hirohito galt als göttlichen Ursprungs. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat er das aufgegeben. Aber hier, der Domitian, er sagte, ich bin Gott, nicht göttlichen Ursprungs, ich bin Gott. Und er ließ sie ansprechen, Gott, der Herr. Ein Hofdichter hat geschrieben, siehe, da ist Gott, da ist er, vom Vater im Himmel eingesetzt, mit Vollmacht auf glücklicher Erde zu herrschen. Tiere wurden dressiert, um ihn göttlich zu verehren. Löwen, Elefanten wurden von Afrika hergebracht. Die wurden dressiert und sie haben sich vor dem Kaiser, vor dem Gott Kaiser verneigt. Papageien krächzten. Ave Caesar. Ihm wurden Tieropfer dargebracht. Er wurde als Gott verehrt. Seine kaiserlichen Sendschreiben, die er in das ganze römische Reich versandte, der begann immer, die Sendschreiben begannen, der Herr, unser Gott, befiehlt. Todesurteile, die er verfasst hatte, die begannen immer so, es hat dem Herrn, unserem Gott, in seiner Gnade gefallen, und dann kam das Todesurteil. Im Jahr 96 wurde er getötet durch seine Frau mit Hilfe eines alten Sklaven. Warum erzähle ich euch das? Weil die Christenheit unter diesem Domitian, der beanspruchte Gott zu sein, in große Nöte und Probleme hineinkam. Sie sollten ihn göttlich verehren. Und das konnten sie nicht. Wir gehören einem anderen Herrn und nicht Domitian ist unser Gott. Jesus Christus ist unser Erlöser, unser Heiland, der Sohn Gottes. Und durch ihn ist Gott unser Vater geworden. Und dann gab es große Verfolgungen und große Schwierigkeiten in der ganzen damaligen römischen Welt. Das erste Bekenntnis, das erste christliche Bekenntnis, das wir im Neuen Testament finden, das ist, Herr ist Jesus. Das ist alles auf diesem Hintergrund geschehen, schon vor Domitian, ja, dass Christen immer in der Verfolgung gezwungen wurden, die römischen Cäsaren immer als von Gott eingesetzt, von Gott gegeben, in irgendeiner Weise göttlich zu verehren. Aber die Spitze war jetzt bei diesem ersten Kaiser Domitian, der sagte, ich bin jetzt Gott. Ihr alle müsst mich göttlich verehren. Und da kamen eben denn die großen Schwierigkeiten. Nun könnte man sagen, naja, Rom ist weit weg. Kleinasien, im Vorderen Orient, Palästina und wo auch immer. Ja, was hat das mit Rom zu tun? In dem ganzen Römischen Reich wurde nicht nur den Provinzhauptstädten, sondern auch in größeren Orten Thron aufgestellt. Ein Thron, und der hatte das Wappen des Römischen Reiches mit dem Adler und auch das persönliche Wappen des Gottkaisers Domitian. Und römische Beamten achteten darauf, wenn Menschen vorbeigingen, dass sie hier an den Thronen, in den Provinzen, in den Orten, diesen Thron, als würde der Kaiser drauf sitzen, hier ihre Ehrfurcht brachten. Übrigens hat man damals auch die Kusshand schon gekannt. So ging man am Thron vorbei, man konnte das wählen, die Ehrerbietung. Eine Kusshand zugeworfen, das heißt, ich küsse dem Gott König die Füße. Andere haben Blumen niedergesteckt, hingestellt oder etwas anderes geopfert, ja. Und ja, wenn ein Christ vorbeikam, dann hat er diese Schwierigkeit jetzt hier, diesen Thron hier zu verehren. Deshalb in Kapitel 5, was manche nicht wissen, da steht, und ich sah einen Thron und auf dem Thron saß einer. Ja, nämlich Gott sitzt auf dem Thron. Hier auf den Thron in der Provinz, da sitzt keiner. Und dennoch muss man hier diese göttlich verehren. Und nun erlebt Johannes in seiner Vision eine Inthronisation. Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Diese Buchrolle, das war kein Buch, wie wir es heute haben, es waren Rollen gewesen, in und auswendig beschrieben. Das war eine Herrscherurkunde. Gott bietet die Herrscherurkunde an. Wer ist würdig, die Weltgeschichte und die Heilsgeschichte der Christenheit inmitten der Weltgeschichte zu Gottes vorgegebenen Ende zu führen? Wer kann das? Wer will es? Wer macht es? Wer bringt das an das göttliche Ende? Diese Zeremonie, diese Szene war in der Welt bekannt. In vielen Kulturen, wenn Könige eingesetzt wurden, dann bekamen sie vom höchsten Priester eine Herrscherurkunde ausgehändigt. Also das war total bekannt. Auch hier eben diese bekannte Geste, wer ist würdig, die Buchrolle zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Johannes bekennt, ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, die Buchrolle zu öffnen, noch es anzublicken. Es ist zum Heulen. Es wäre zum Heulen. Es wäre Jahr um Jahr, Jahrhundert um Jahrhundert zum Heulen, wenn es nicht den einen gäbe, der würdig ist, diese Herrscherurkunde aus der Hand Gottes zu nehmen und zu sagen, und ich bringe das an das gottgewollte Ende. Wenn es nicht diesen einen gäbe, der fähig wäre, wenn es nicht die einen gäbe, der wirklich mit Recht sagen kann, yes, I can, nicht we can. Wir, die vielen in der Regierung Amerikas und der Obama damals, sondern yes, I can, ich kann das. Dieser eine, der kann das. Soll das immer so weitergehen? Mit Mord und Totschlag, mit Kriegen, mit Hungersnöten, mit Epidemien, wo sich Menschen gegenseitig den Schädel einschlagen? Das müsste alles gar nicht sein. Es wäre zum Heulen. Er wird getröstet. Weine nicht, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Es gibt einen, aber wir merken, die Personalfrage ist immer die wichtigste. Nicht die Sachfrage. Nicht die Frage nach Strategien, nach Methoden, nach irgendwelchen Verfahrensfragen, die Personalfragen. Auch in unserer Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet, ja? Wir hatten in Bayern die Wahlen gehabt. Alle Parteien bemühen sich, die besten Persönlichkeiten an die Spitze zu bringen. Es geht immer letztlich um Persönlichkeit. Die Wahlprogramme, ja, die müssen sein. Die Bevölkerung soll ja wissen, was wir wollen. Aber überall, auch in der Wirtschaft, die Konzerne, die großen Banken, ja, die holen sie die Deutsche Bank mal einen von der Schweiz, den Bankmanager Ackermann, dann holen sie einen Engländer aus England, die Deutsche Bank, ja, nicht, es müssen Spitzenleute sein. Und wenn jemand die Welt regieren soll, dann muss es eine Spitzenkraft sein. Es ist immer eine Frage der Person, nicht der Programme, nicht der Strategien, nicht alles, was da kommen sollte. Die Frage ist nicht, wie soll die Welt regiert werden, sondern wer? Wer? Welche Persönlichkeit ist in der Lage, das zu tun? Und deshalb geht das bis auf den heutigen Tag, nicht immer das Warten auf die großen Persönlichkeiten. Israel, die gläubigen Juden, die sich an dem Alten Testament orientieren, die warten ja immer noch auf ihren Messias, nicht auf ein Programm, auf einen Messias. Und die Moslem warten auf den 13. Imam, das ist etwas Ähnliches, der soll auch wiederkommen. Koran ist vielfach eine Kopie des Alten, des Neuen Testaments. Ja, sie warten eben auch alle auf eine besondere Persönlichkeit. Der alte Adenauer hat einmal gesagt, ja, wenn man sich die 10 Gebote so anschaut, dann hat man schon den Eindruck, das alles stammt von einem Mann, nicht von einer Kommission, nicht von einem Arbeitskreis, nicht von irgendeiner Behörde, nicht von vielen Beamten. Es stammt von einem. Und wir könnten zufügen, ja, die 10 Gebote stammen von einem, der Verbindung mit Gott hat. Also, Johannes, du musst nicht weinen. Ihr heutigen Menschen, ihr müsst nicht weinen. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Und er kam und es kam und nahm die Buchrolle aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Also es gibt doch einen, der das kann. Einen Gerechten, einen Würdigen, einen Ehrbaren, einen Starken, einen, der das Volk liebt und nicht ausnutzt. Einen, der nicht korrupt ist. Einen, der nicht in die eigene Tasche wirtschaftet. Einen, der wirklich gerecht regieren wird. Der kann das. Der ist da. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Das Lamm, das geschlachtet worden ist. Ja, man kann ja fragen, welche Qualifikation hat er denn? Der neue Regent, der die Welt regieren will, bis Jesus wiederkommt. Welche Qualifikation hat er? Die Qualifikation lautet: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Seine Qualifikation ist Golgatha. Da ist der Erweis seiner Qualifikation erbracht worden. Einer, der so sehr die Menschheit liebt, dass er bereit war, den qualvollsten Tod aller Todesmöglichkeiten zu erdulden. Er hat nicht seine Qualifikation, ja, du bist Gottes Sohn, du kannst es, steht hier nicht. Er hat seine Qualifikation von Golgatha her, erstens. Und zweitens seid ihr alle, die ihr gläubig seid an Jesus, ihr seid der Erweis seiner Qualifikation zweitens. Er hat sie gemacht, unserem Gott, zu Königen und Priestern und sie werden über die Erde herrschen. Wisst ihr, was eure Zukunftsausgabe sein wird? Wie es im Einzelnen gehen wird, mit unserem Herrschen, Regieren, mit dem König der Könige, weiß ich nicht. Aber dass er so sein wird, steht hier geschrieben. Das ist eine Qualifikation. Golgatha, Erlösung der Menschheit. Und zweitens, es hat geklappt, ja? Er hat ein Volk gesammelt und sammelt sie weiter. In China und Korea, in Deutschland und überall. Und sie werden über die Erde herrschen, Könige und Priestern. Und das ist seine Qualifikation. Wenn man jetzt nochmal an den Kaiserkult in Rom denkt. Dieser Kaiserkult war gigantisch. Können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn zu diesen Opferfesten da für den Kaiser, für die Huldigungsszenen, da erklang zuerst das Organum das ist der Anfang der Orgel. Deshalb hat es in der frühen Christenheit viele Probleme gegeben mit der Orgel, weil es ursprünglich ein heidnisches Instrument war. War damals viel größer, klobiger, alles, aber auch mit Pfeifen. Das Organum. Es war in der ganzen Stadt Rom zu hören, wenn mit dem Organum aufgerufen wurde, zum Kaiser zu kommen und den göttlich zu verehren. Und wenn die Trompeten erschallten, markerschütternd, und der Kaiser dann seiner Würde rauskam, der Kaiser und Gott. Die Stadt war voll. Wir können uns das gar nicht vorstellen, welche gigantische Zeremonie das war. Und wenn wir lesen, was hier nun lief, wie die Engel und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, wie die hier diesem König der Könige, diesem Jesus, Ehrfurcht entgegenbrachte, wie viel ungleich größer diese Zahlen war und die Herrlichkeit im Himmel, auf Erden, im Totenreich. Dann nahm sich da die ganze Zeremonie in Rom wie eine kleine Sektenversammlung aus.
Die Christen sollten wissen, zu wem sie gehört, was ihr Reich ist, was ihr Herr ist, wer er ist, der regiert, noch sichtbar, unsichtbar, aber einmal sichtbar, wenn er wiedergekommen ist und sein tausendjähriges Reich eröffnet. Wenn er weltweit sichtbar regieren wird, das sollten sie wissen. Das soll sie in der Verfolgung stark machen, Jesus treu zu bleiben bis in den Tod hinein. Diese Anbetung, die jetzt ausgelöst wird, nachdem dieser Herr der Herren die Buchrolle, die Herrscherurkunde in die Hand genommen hat, hat eine gigantische Anbetungswelle ausgelöst, das alle Bereiche des Seins umfasst. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und den Reichtum, die Weisheit und Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Lobpreis und Ehre, Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Anbetung. Im Himmel, durch Engel, durch die vier lebendigen Wesen, durch die 24 Älteste, 12 jeweils Vertreter des Alten und des Neuen Bundes. Sie beten an. Alle Geschöpfe, die Natur, preist den Herrn. Der Jesus braucht keine dressierten Löwen und Papageien, die irgendwas krächzen und schreien und sich verbeugen. Die ganze Welt, die ganze Schöpfung, alles betet ihn an. Ach, Anbetung. Ein großer Bereich, auf den viele gläubige Christen nur sehr wenig Bescheid wissen, nur sehr wenig leider. Anbeten ist nicht Gott einige Lieder singen und dann seine Hände falten und beten. Anbetung ist mehr. Anbetung ist hier die Anerkennung seiner Herrschaft. Anbetung ist Anerkennung seiner Herrschaft. Das ist Anbetung. Wir werden hier Anbetungslieder singen. Sing ganz bewusst, du, Jesus, du bist würdig. Und dabei denkt er daran, dass er der Herr ist, der Herr der Welt und zukünftig der sichtbare Herr der Welt und darüber hinaus. In der Anbetung findet die Beziehung zu Gott und zu Jesus ihren Höhepunkt. Diesen Satz nehmt mit. In der Anbetung findet die Beziehung zu Gott und zu Jesus ihren Höhepunkt. Es gibt Erfahrungen im geistigen Leben. Da kannst du nur anbeten. Als die Apostel auf den See Genezareth herausgerudert waren, weil Jesus sagte, habt ihr was gefangen? Nö, macht's doch mal, fahrt mal weiter raus. Sie haben den Kopf geschüttelt, um diese Tageszeit, wo so hell ist, die Fische sich in die Tiefe verkrochen haben und dann noch da weiter auf den See. Sie haben es gemacht. Sie kamen mit vollen Netzen zurück. Oh, sie hätten sagen können, danke Jesus für diesen tollen Tipp. Mensch, was haben wir gefangen? Das war gut, was du uns gesagt hast. Ja, danke schön, danke schön. Und was machen sie da? Sie warfen sich nieder vor ihm und sagten, wahrlich, du bist Gottes Sohn. Auch hier bei so einer Erfahrung ist die angemessene Reaktion die Anbetung. Und hier jetzt, wo Jesus die Herrscherurkunde in die Hand nimmt, die einzige Reaktion, die angemessene Reaktion ist die Anbetung. Und so beten die Myriaden von Engeln an. Tausende mal Tausende, Zehntausende mal Zehntausende. Das ist keine Zahlen für einen Taschenrechner, für einen Computer, das geht nicht. Will sagen, eine gigantische Zahl von Engeln und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Alles, was auf der Erde ist, alles, was unter der Erde ist, das heißt im Totenreich, die Erlösten Vollkommenen, die beten auch an. Alles betet an. Das ist die einzige angemessene Reaktion. Diese Thronvision, Kapitel 5. Und die von Kapitel 4, wo Gott gesehen wird auf dem Thron. Diese Thronvision, die muss Johannes aufsaugen. Die müssen die Christen der Verfolgung aufsaugen. Sie müssen stark werden. Sie müssen sich auskennen in den wahren Kräfteverhältnissen und Machtverhältnissen in dieser Welt. Sie müssen stark sein in der Verfolgung. Die Christen in China, sie müssen stark sein in der Verfolgung. Auch ihnen gilt in besonderer Weise diese Thronvisionen. Und was Jesus am Anfang sagte, hab keine Angst, ich bin derjenige, der die Schlüssel des Todes und des Totenreiches in der Hand hat. Ich bin es. Das ist geistliche Stärke. Wenn wir Bibel lesen, meditieren, Kapitel 4, Kapitel 5 und die anderen Abschnitte. Er ist der Herr, er regiert. Und da gibt es noch einige Aussagen über diesen Jesus, der überwunden hat. Du bist würdig zu empfangen. Jesus hatte die Macht nicht in sich selbst. Auch als Sieger von Golgatha, auch er musste von Gott empfangen. Du bist würdig zu empfangen. Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Sieben Glieder. Wisst ihr, woher die stammen? Aus dem antiken Griechentum. Schon 200, 300 Jahre bevor Johannes die Offenbarung geschrieben hat, haben sie die alten Griechen Gedanken gemacht. Waren ja kluges Volk gewesen. Die haben gesagt, wie müsste eigentlich der Idealherrscher aussehen? Und dann haben sie gesagt, das muss er haben, das muss er haben, das muss er haben. Ja, auch das und auch das. Ja, wenn er das alles hätte und wir könnten ihn echt ehren und ihn anbeten. Bei den Griechen ging es nicht, ja. Aber wenn er Macht hätte und Stärke und Weisheit und Herrlichkeit, Kraft, das wäre der Richtige. So einen König möchten wir. Und dieses alte Ideal aus dem Griechentum hat jetzt wieder Eingang gefunden in die Bibel. Das wird Johannes gezeigt. Das ist der ideale Herrscher. Er ist es. In ihm vereinigt sich das alles. Macht und Reichtum, Herrlichkeit und Ehre, Lobpreis und Stärke. Diese sieben Glieder vereinigen sich in diesem Jesus. Möchtet ihr einen anderen haben? Ihr lieben Gäste, ihr lieben Schwestern und Brüder, wollt ihr nach einem anderen Ausschau halten, der Herr über euch ist? Hier ist das Optimum. Hier ist das Größte. Hier ist das Herrlichste. Hier ist der Sieger von Golgatha. Johannes, du musst nicht weinen. Welt des Jahres 2018, du musst nicht weinen. Ihr Verfolgten in China, Nordkorea, ihr müsst nicht weinen. Es gibt einen, der hat überwunden. Wir haben einen tollen Regent. Als der Zweite Weltkrieg begann 1939 im Herbst, ist der große Theologe Karl Barth aus Deutschland in die Schweiz zurückgekehrt. Er hatte aber immer noch telefonischen Kontakt oder per Brief zu seinen anderen Theologieprofessoren hier in Deutschland.
Und bei einem Telefongespräch, als sie dann zum Ende kamen, da sagte Karl Barth zu seinem deutschen Gesprächspartner, es wird regiert. Es wird regiert. Und so lassen wir uns trösten, wie auch Johannes getröstet wurden und die damaligen Christen, die auch verfolgt wurden, ebenfalls. Fürchte dich doch nicht. Hab doch keine Angst vor dem, was weltpolitisch geschehen könnte. Amerika, Russland, China, Europa. Hab doch keine Angst vor der Zukunft. Es gibt doch einen, der die Herrscherurkunde in der Hand nimmt. Hab doch keine Angst, wenn du alt wirst und älter wirst, krank wirst. Hab doch keine Angst. Ich bin der Erste, der vor dir war. Und ich bin der Letzte, der nach dir sein wird. Und ich bin heute der Lebendige. Und ich bin lebendig in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Toten. Reiches und des Todes. Wir haben einen Herrn, der herrscht und der herrschen wird. Amen.